Prichati erreicht. Übersetzung. Jemand, der die höchste Persönlichkeit Gottes während seines Lebens tatsächlich zufriedenstellt, wird von allen groben und feinen materiellen Bedingungen befreit. So von allen materiellen Erscheinungsweisen der Natur befreit, erlangt er unbegrenzte spirituelle Glückseligkeit. Ich würde euch vielleicht empfehlen, ein bisschen näher zu kommen, sodass ihr nicht zwei Schwingungen, also zwei Sprachen im Kopf habt ungefähr und verwirrt werdet. Erläuterung. Im vorangegangenen Vers ist erklärt worden, dass man alle Lebewesen mit Duldsamkeit, Barmherzigkeit, Freundschaft und Gleichmut behandeln soll. Durch solches Verhalten erfreut man die höchste Persönlichkeit Gottes. Und wenn der Herr einmal zufrieden ist, wird der Gottgeweihte sogleich von allen materiellen Bedingungen frei. Der Herr bestätigt dies auch in der Bhagavad Gita. Jemand, der sich aufrichtig und ernsthaft in meinem Dienst betätigt, wird sogleich auf der transzendentalen Stufe verankert, wo er unbegrenzte spirituelle Glückseligkeit genießen kann. Jeder in der materiellen Welt kämpft schwer, um glücklich zu leben. Unglücklicherweise wissen die Menschen nicht, wie sie dieses Glück erreichen können. Atheisten glauben nicht an Gott und gewiss erfreuen sie ihn nicht. Hier heißt es eindeutig, dass jemand, der die höchste Persönlichkeit Gottes erfreut, sogleich die spirituelle Ebene erreicht und unbegrenztes spirituelles Leben genießt. Vom materiellen Dasein frei zu werden, bedeutet vom Einfluss der materiellen Natur frei zu werden. Das Wort Samprasane, das in diesem Vers benutzt wird, bedeutet zufrieden. Wir sollten so handeln, dass der Herr mit unserem Tun zufrieden ist. Man sollte nicht mit dem Ziel handeln, sich selbst zu befriedigen. Natürlich wird der Gottgeweihte von selbst zufrieden, wenn der Herr zufrieden ist. Das ist das Geheimnis des Bhakti-Yoga-Pfades. Was ist das Geheimnis des Bhakti-Yoga-Pfades? Wenn man den Herrn zufriedenstellt, ist man selbst zufrieden. Ja? Wann geht das bloß in unseren Kopf rein, dieses Geheimnis? Weil wir sind so, wir sind seit wirklich Tausenden von Leben anders programmiert. Wir denken, also, ist doch ganz logisch. Ich muss versuchen, alles zu tun, um glücklich zu werden. Nur so kann ich glücklich werden. Ich muss sehen, dass ich genug esse, genug schlafe. Ich muss sehen, dass ich erfüllende Freundschaften beziehungsweise erfüllende Partnerschaften habe. Also ich muss sehen, dass meine Reiselust ordentlich versorgt wird. Und einmal im Jahr nach Indien muss ich auch, damit ich glücklich werde. Versteht ihr? Das ist gar nicht mal böse von uns gedacht oder sagen wir mal. Wir denken gar nicht darüber nach. Das ist einfach klar. So klar, wie wenn ich einen bestimmten Druck auf der Blase habe, dann weiß ich, wohin ich gehe. Da brauche ich nicht in den Computer gehen und Rat holen. Nicht? Da weiß ich, jetzt geht's in das stille Örtchen. Nicht? Also wir haben das so drin. Und das ist jetzt also das Geheimnis, ist genau anders. Ich will es nochmal sagen, weil das wirklich... Der meint, hat das schon tausendmal gehört, aber das Herz hat es vielleicht noch nicht einmal wahrgenommen, was ich euch jetzt sagen werde. Also ich werde jetzt einen Satz aussprechen, den ihr schon 3000 Mal gehört habt. Aber ich glaube, vielleicht ein oder zwei haben das mal wirklich zur Kenntnis genommen, diesen Satz. So, also hier kommt der Verschnall. Wir sollten so handeln, dass der Herr mit unserem Tun zufrieden ist. Man sollte nicht mit dem Ziel handeln, sich selbst zu befriedigen. Also das heißt mal wieder genau was anderes in Deutsch. Selbstbefriedigung heißt Masturbation. Also wir müssen ein anderes Wort jetzt finden. Wir sollten so handeln, dass der Herr mit unserem Tun zufrieden ist. Man sollte nicht mit dem Ziel handeln, selber glücklich zu werden. Natürlich wird der Gottgeweihte von selbst zufrieden, wenn der Herr zufrieden ist. Denn das ist ja das Geheimnis des Bhakti-Yoga-Pfades. Außerhalb vom Bhakti-Yoga versucht jeder sich, selbst glücklich zu werden. Niemand versucht, den Herrn zufriedenzustellen. Kamis versuchen auf grobe Weise, ihre Sinne zu befriedigen. Doch sogar diejenigen, die auf die Ebene von Wissen erhoben sind, versuchen, in einer verfeinerten Form sich selbst zu befriedigen. Kamis versuchen sich durch Sinnenfreude zu befriedigen, und Jnanis versuchen sich durch feinstoffliche Tätigkeiten oder gedankliche Spekulationen, die Vorstellung, sie seien Gott, zu befriedigen. Yogis versuchen ebenfalls sich selbst zu befriedigen, indem sie glauben, sie könnten verschiedene mystische Vollkommenheiten erreichen. Nur die Geweihten von Krishna versuchen, die höchste Persönlichkeit Gottes zufriedenzustellen. Der Vorrang der Selbsterkenntnis, den die Gottgeweihten anwenden, unterscheidet sich vollständig von den Methoden der Kamis, Jnanis und Yogis. Alle anderen versuchen, sich selbst zu befriedigen, wohingegen der Gottgeweihte nur versucht, den Herrn zu erfreuen. Der hingebungsvolle Vorgang unterscheidet sich in jeder Hinsicht von allen anderen, indem der Gottgeweihte handelt, um den Herrn dadurch zu erfreuen, dass, wie? Ach, dieses Deutsch, da kommt man nicht durch mit dem Geist. Der hingebungsvolle Vorgang unterscheidet sich in jeder Hinsicht von allen anderen, indem der Gottgeweihte handelt, um den Herrn dadurch zu erfreuen, da er seine Sinne in den liebevollen Dienst des Herrn stellt, erreicht der Gottgeweihte augenblicklich die transzendentale Ebene und genießt unbegrenztes spirituelles Leben. Toll, wenn es nur eintrifft. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Bajarine Nivishesha Shunyavadi Paschacharya Shatani Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vashadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In dem Text vor diesem hörten wir, dass Krishna mit seinen Geweihten zufrieden ist, sehr zufrieden sogar, wenn sie andere Menschen mit Duldsamkeit grüßen, mit Barmherzigkeit, mit Freundschaft und Gleichmut, wenn wir uns anderen gegenüber so verhalten. In diesem Text nun wird gesagt, was das Ergebnis ist von jemandem, der Krishna zufriedenstellt. Immer im vorangegangenen Vers wurde gesagt, wie wir Krishna zufriedenstellen können, nämlich indem wir mit anderen Menschen duldsam sind und barmherzig und so weiter. Und hier wird nun gesagt, was das Ergebnis ist von jemandem, der Krishna zufriedengestellt hat. Jemand, der die höchste Persönlichkeit Gottes während seines Lebens tatsächlich zufriedenstellt, wird von allen groben und feinen materiellen Bedingungen befreit. Also das heißt, dass er von der mentalen Ebene runterkommt, um es mal in ISKCON Deutsch 2009 zu erzählen, und dass er auch von, sagen wir mal, von grobstofflichen Belästigungen, nicht nur feinstofflichen, sondern dass er auch von Dingen wie Krankheit und Menschen, die ihn missverstehen und ihn angreifen vielleicht oder kritisieren, dass Krishna dafür sorgt, dass der sein Weg frei wird. Nicht? Die groben und feinen Hindernisse werden von Krishna persönlich beiseite geräumt, als Dankbarkeitsgeschenk dafür, dass der Devotee ihn tatsächlich zufriedengestellt hat. So von allen materiellen Erscheinungsweisen der Natur befreit, erlangt der Devotee unbegrenzte spirituelle Glückseligkeit. Finde ich einen tollen Text. Ihr seht, wie die Texte Zusammenhänge im Bhagavad haben. Diese Texte sind gesprochen worden von Svayambhuva Manu, dem Ahnherr von Dhruva Maharaj, um Dhruva Maharaj auf den richtigen Weg zu bringen. Dhruva Maharaj hatte andere Lebewesen nämlich überhaupt nicht mit Freundschaft und Gleichmut behandelt, sondern sie gekillt. Und zwar massenweise. Nicht? Er war ein vedischer Kshatriya und er hatte einst erfahren, dass sein geliebter Bruder Uttama von einem Yaksha umgebracht worden war. Ja, die Yakshas lebten in der damaligen Zeit in Tibet. Es waren so mystische Wesen. Wer von euch hat schon mal Tibet bereist? Nandarani Priya. Ihr habt vielleicht gesehen, also ich habe auch Tibet bereisen dürfen und war oft in, also ich habe alle Kloster, die auf dem Weg lagen, besucht, weil mich das einfach unglaublich interessiert, wie andere Leute ihr spirituelles Leben pflegen, und habe viel Kontakt gehabt mit dem tibetanischen Schamanismus. Es geht sogar ein Gerücht in Hamburg herum, dass ich ein tibetanischer Schamane geworden bin in meinem Leben. Das ist nicht so. Ich bin ein auf dem Wege des Gaudiya Vaishnavismus. Aber ich interessiere mich schon, das haben die richtig erkannt, für interreligiöse Begegnungen. Und da gibt es unglaublich viel und sehr reiches mystisches Wissen. Es gibt noch immer in Tibet Läufer, die können eine Strecke von 500 Kilometern stellt euch das nur mal vor, die laufen eine halbe Stunde und dann haben die 500 Kilometer gegangen. Wie die das machen, ist für den naturwissenschaftlichen Geist nicht zu verstehen. Die springen mit gewaltigen Sprüngen, aber sehr schnellen Sprüngen, nicht unsere Geschwindigkeit. Wir können uns das nur so vorstellen. Habt ihr mal versucht, Fliegen zu greifen? Die sind so wahnsinnig schnell, weil die in einer ganz anderen Geschwindigkeitsdimension sind. Also ich kriege die nie zu fassen. Ich muss Matva Muni anrufen aus Serbien und der kommt dann herbeigeflogen. Ich scherze. Diese Läufer, man nennt sie Tulkus, laufen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und sie können auch, Tulkus können auch kurz ihren Körper aufgeben und in den Körper eines anderen schlüpfen, um in dem Körper eines anderen das zu erledigen, was sie nicht in ihrem Körper erledigen können. Magisch. Woher haben diese Leute, die es wissen? Das haben die von ihren Ahnherren, den Yakshas. Die Yakshas sind alle Zauberer. Die kämpfen, wenn man mit ihnen kämpft, dann nutzen sie ihre Fähigkeiten und dann wird also ein unglaublicher Zauberschwall loslegen. Da ist Harry Potter ein Waisenkind dagegen. Ist er zufällig? Ist er auch ein Waisenkind vielleicht? Ich kenne mich da nicht so aus. Aber er kann also nichts. So, diese Yaksha hatte aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiß, Uttama, den Bruder Dhruva Maharaj, getötet. Und als Dhruva Maharaj davon erfuhr, ist er losgezogen nach Tibet und hat die Hauptstadt der Yakshas angegriffen. Alleine. Das war die Metropole der Yakshas. Hat das Muschelhorn geblasen, als er vor den Toren war, und sagte: Ich fordere euch zum Kampf heraus. Einer von euch hat meinen Bruder getötet. Dhruva wird diesen Tod rächen. Kommt. Und dann hat er alleine ein fürchterliches Gemetzel unter den Yakshas angestellt. Nun, mitten in dem Gemetzel kam sein Ahnherr Svayambhuva und sagt: Was machst du denn da? Das ist nicht, wie ein Devotee handelt. Ein einziger Yaksha hat deinen Bruder getötet. Warum willst du jetzt die ganze Rasse der Yakshas ausrotten? Was hast du nur getan? Hat jemand schon mit euch schon mal mit dem Mord eines Familienmitgliedes zu tun gehabt? Ist jemand von eurer Familie mal ermordet worden? Und habt ihr euch dann gefragt, wie ihr reagieren sollt? Na, wir haben hier niemanden, der die Hand hebt. Stell euch nur mal vor, euer Bruder ist umgebracht worden, ein Familienmitglied. Was würdet ihr tun? Würdet ihr da sitzen? Würdet ihr zur Polizei gehen? Würdet ihr vielleicht so zornig sein, dass ihr sagt: Also, das erledige ich selber? Was würdet ihr tun? So, was ist überhaupt die richtige Verhaltensweise? Svayambhuva sagt, und sein Ausspruch ist in Bhagavatam niedergeschrieben worden, also ist für uns die absolute Wahrheit. Er sagt: Der Herr ist sehr zufrieden mit seinen Devotis, wenn die Devotis andere Menschen mit Duldsamkeit begrüßen, mit Barmherzigkeit, mit Freundschaft und Gleichmut. Mein Gott, das ist ein heavy Text jetzt. Das heißt, dass wir unseren Feinden verzeihen sollten. Versteht ihr das, liebe Devotees? Das ist, ihr solltet eure Feinde lieben sogar. Das ist, was die Aussage dieses Textes innerhalb dieses Zusammenhangs ist. Ist es nicht so? Also, jetzt müssen wir mal aufpassen, wo diese Vorlesung hingeht. Wir müssen das prüfen, ob der Vorlesende vielleicht zu harte Sachen sagt. Aber wir müssen genauestens zuhören. Das lohnt sich. In anderen Worten, man sollte in jeder Situation so handeln, um Krishna zufriedenzustellen. Svayambhuva Manu sagte zu Dhruva: Stell dir mal eine Frage. Behandelst du die Yakshas mit Toleranz, mit Barmherzigkeit, mit Freundschaft und Gleichmut? Srila Prabhupada hat in der Erläuterung gesagt, dass es als das Zeichen eines die Votis auf der zweiten Stufe des hingebungsvollen Dienstes ist, entsprechend der Anweisung in diesem Vers zu handeln. Ich lese euch den Satz mal vor. Es ist die Pflicht eines fortgeschrittenen Gottgeweihten auf der zweiten Stufe hingebungsvoller Vollkommenheit in Übereinstimmung mit diesem Vers zu handeln. Auf der untersten Stufe würde man Rache suchen. Aber auf der zweiten Stufe, Goranga, man nennt das Matya Mahavikari, wo man also nicht ein blutiger Anfänger ist, da sollte man tolerieren, barmherzig sein, Freundschaft und Gleichmut bewahren. So. Ich bin mir sicher, ich bin mir darüber bewusst, wenn wir diesen Text richtig verstehen, dann wird sich unser Leben verändern. Wir werden tatsächlich anfangen, uns zu überlegen in jeder Situation unseres Lebens, welches Handeln oder Verhalten stellt Krishna jetzt zufrieden. Und das wird unser Leben in ein nachdenkliches Leben verwandeln. Wir werden uns von diesem impulsiven Handeln lösen, was uns in der materiellen Welt festhält. Man sagt, wir werden nicht mehr so reagieren, wie wir es normalerweise getan hätten, sondern wir würden, bevor wir handeln, fragen, stellt das jetzt Krishna zufrieden, dieses Handeln? In dem Augenblick, wo du dir diese Frage stellst, fängt dein spirituelles Leben an. Solange du dir diese Frage nicht stellst und einfach nur reagierst auf die Umstände, so wie du vorher reagiert hast, bist du noch im weltlichen Leben. Wir sitzen jetzt gerade in dieser Vorlesung, wollen wir das mal für einen Tag ausprobieren, diese Meditation. Sagen wir nur eine Stunde. Sagen wir nur eine Minute. Was meint ihr, wo was passieren würde? Wenn du dir wir sind kühn. Wir sind jetzt so lange dabei, wir haben nichts zu verlieren. Das Leben ist so und so langweilig ohne ein Abenteuer. Ne? Also ich lade euch ein zu folgendem Abenteuer. Für einen Tag. Suchitra. Oh, Suchitra. Morgen, es kommt jetzt die Lebensaufgabe. Für einen Tag, Suchitra, das ist die Situation, der wir uns gegenübergestellt sind. Sollten wir mal versuchen, Krishna, uns die Frage zu stellen, stellt mein Verhalten jetzt Krishna zufrieden? Ich garantiere euch, am Ende dieses Tages, wenn wir uns wiedersehen, seid ihr blissvolle Devotees. Was passieren wird, ist hier ganz deutlich gesagt, also, und ich habe das sogar mal erfahren, also als ich das mal probiert habe. Man wird von den groben und feinstofflichen materiellen Bedingungen befreit. Es ist ganz logisch, weil normalerweise, wenn du stellst du dir die Frage, was ist jetzt für mich am besten in dieser Situation und handelst dann dementsprechend und bleibst natürlich auf der materiellen Ebene. Du bleibst von den groben und den feinen materiellen Bedingungen. Du bist nicht befreit dadurch, sondern du bleibst ganz und gar unter deren Kontrolle. Wenn du aber jetzt überlegst, ich möchte Krishna zufriedenstellen, ich handle jetzt nicht so impulsiv, wirst du ein ganz anderes Ergebnis kennen. Ich möchte euch einen kleinen Beweis dafür geben. Ich möchte euch jetzt überzeugen, Devotees zu werden, zu Deutsch gesagt. Ich bin ja der Meinung, das ist nicht getan, wenn man sich nur abschäft oder ein Sari trägt. Das habe ich ja inzwischen schon bekannt. Ich habe mich auch wahnsinnig unbeliebt gemacht in der Hare Krishna Bewegung für diese Auffassung. Aber ich vertrete diese Auffassung. Erst wenn du wie ein Devotee denkst und handelst, kannst du dich ein Devotee nennen. Deswegen sagt Vrindavan Das Thakur, der Titel Das oder Dasi ist der größte Ehrentitel. Ist es besser und wertvoller als Sudevi, die Königin von England zu sein. Sudevi Dasi ist besser. Ist glorreicher. Oder wie ist dein werter Name nochmal? Krishna Chaitanya Prabhu. Also Krishna oder Krishna Chaitanya Das ist besser zu sein als Krishna Chaitanya, der König von England. Besser. Das ist rarer. Ist mehr anspruchsvoll, ist mehr spirituell. Ne? Ist besser. Und da muss man natürlich, diesen Titel muss man sich verdienen, finde ich. Nicht diesen Ehrentitel in der materiellen Welt, endlich mal einen Dasi oder einen Dasa zu treffen, das ist die größte Ehre, die größte Gewinn in unserem Leben. So, warte mal, ich möchte euch gerne jetzt beweisen und überzeugen, dass wenn man anders denkt, man ein ganz und gar anderes Leben kennt. Ich möchte euch zu einem Lebensumstand führen, den ihr alle kennt. Ihr trefft einen Menschen, mit dem ihr normalerweise Schwierigkeiten habt, dessen genetischen Kodex ihr nicht ausstehen könnt. Wenn der schon einen Meter näher kommt, dann weiß man schon, es ist Trouble gleich. Wir kennen diese Sachen, vielleicht nicht so übertrieben zugespitzt, aber so ein bisschen so. Und dieser Mensch fängt dann an, das zu tun, was euch schon tausendmal auf die zur Weißglut gebracht hat. Er fängt an zu sprechen. Und zwar genauso, wie er immer spricht. Normalerweise, wenn er seinen Satz beendet hat, was passiert? Ihr spricht zurück. Und zwar in einer solchen Weise, wie es ihn schon tausendmal zur Weißglut getrieben hat. Und der Trappel ist da. Das war Situation A. Jetzt kommt Situation B. Ihr trefft den Menschen, der euch schon tausendmal zur Weißglut gebracht hat. Der Mensch fängt auch an, das zu tun, was euch zur Weißglut bringt. Er spricht. Aber ihr spricht nicht so zurück, wie ihr bisher immer zurückgesprochen habt, sondern ihr hört ihm zu. Zweite Veränderung ist, ihr sagt eine Antwort, die er noch nie gehört hat von euch. Ihr sagt, ich sehe, dass dir sehr viel an diesem Thema gelegen ist und dass du ganz bestimmte Überzeugungen hast, die du mit innerer Zuversicht vertrittst. Plötzlich, während ihr vielleicht noch eine solcher Sätze sagt, merkt ihr, wie der sich total verwandelt, Tränen in die Augen kriegt und sagt, endlich versteht mich mal einer. Und die Atmosphäre ist eine völlig andere. Ihr kommt nicht in die gleiche Chose herein, in die gleiche Situation herein, in die ihr tausendmal hereingekommen seid. Ihr legt euch nicht in den Haaren und reißt euch die Haupthaare vom Kopf. Ihr empfindet plötzlich sowas wie Sympathie und Verständnis für den anderen und es kommt in eine, geht in eine ganz andere Bahn. Weiß jemand von euch, wovon ich spreche? Die Hälfte nicht. Ich muss also ein anderes Beispiel geben. Oh, was kann ich? Krishna Chaitanya, du kennst diese Situation, dass du dich anders einem anderen gegenüber verhältst als sonst und es gibt eine andere. Kennst du auch? Ich glaube, das kennt jeder. Dass wir einfach sagen, also ich möchte nicht immer in den gleichen, jetzt sage ich es mal auf Slangdeutsch, dann kann es jeder verstehen, ich möchte nicht immer in den gleichen Film rein. Ne? Und man handelt dann anders und es ist eine andere Resultat im Leben. Man ist glücklich, man ist zufrieden und so weiter. Meine lieben Devotees, wenn ihr das, was ich eben versucht habe, euch zu erklären, in Bezug auf Krishna ausprobiert, Dass sie also sagt, nee, jetzt handle ich nicht, um selber glücklich zu werden. Jetzt will ich Krishna zufriedenstellen. Ihr werdet ein total anderes Lebensgefühl haben. Ihr werdet total anders drauf sein, um es in eurer Sprache zu sagen. Ihr werdet total anders denken, fühlen und wollen. Und das Ergebnis eures Lebens ist ein ganz anderes. Deswegen möchte ich euch... Ach, Suchito. Was denn? Du bist sehr früh aufgestanden heute Morgen und hast unglaublich viel Seva getan. Aber hör dir das bitte trotzdem noch an. Wenn du einfach immer denkst, wie kann ich Krishna zufriedenstellen in dieser Situation? Du bist auf einer total anderen Ebene. Es ist wirklich ein anderes Leben, was du führst. Ich würde euch vorschlagen, das manchmal auszuprobieren. Denn es ist manchmal ein bisschen, manchmal, man weiß ja sehr oft genau, also das ist jetzt, was Krishna zufriedenstellen will, aber das will ich jetzt nicht. Ich will mal so ein bisschen mich hier selber, ich will hier auch ruhig das deutsche Wort gebrauchen, was hier gebraucht, befriedigen. Macht es ein paar Mal, macht es manchmal. Ich möchte euch zum Abschluss von einem Menschen erzählen, der das gemacht hat und was er gelebt hat. Das war ein Yogi, aber ein devotionaler Yogi, der chantete im Himalaya in einer Höhle Hare Krishna, um auf eine hohe Stufe des Krishna-Bewusstseins zu kommen. Aber nach 7 Jahren war er immer noch in Maya. Er dachte manchmal lustvoll an Frauen. Er war also nicht gut drauf. Und nach 7 Jahren dachte er sich, also das funktioniert nicht. Ich komme nicht auf eine höhere Stufe des Bewusstseins. Ich denke, ich gehe in mein Dorf zurück und werde ein ganz normaler Mensch. Ich gebe auf, es klappt nicht. Er ging dann ins Tal herein. Er sah dort einen Mann. Der hatte ein total löchriges Tuch, also richtig mit großen Löchern. Also Riesenlöchern. Der hatte eine ganz kleine Nadel mit einem ganz dünnen Faden und er ging so durch das Tuch hindurch. Es war ein total nutzloses Tuch, also richtig, richtig heavy nutzlos. Ich kann euch hier jetzt das nicht vormachen, wie nutzlos das war. Es war nutzlos. Und es passierte nicht viel. Das griff nicht richtig und dann war da oben an der Leiter, dann ratsch, riss das wieder runter und dann versuchte er auf neue. Und unser Yogi fragte den Mann, was machst du denn da bloß? Der Mann sagte, ich repariere das Tuch. Ja, wie lange wird das wohl brauchen? Sagte der Yogi. Ist mir egal. Ein Jahr, 2 Jahre, ist egal. Ups, sagte der Mann, der Yogi zu sich. Wenn dieser Mann ein Projekt hat, wo er 2 Jahre für in Kauf nimmt, warum sollte ich denn nicht, um mein Leben zu reparieren, ein bisschen Geduld haben? Und so ging er in die Höhle im Himalaya zurück und chantete 7 andere Jahre. Also nochmal 7 Jahre. Aber es geschah einfach keine grundlegende Veränderung in seinem Herzen. Und so gab er auf und dachte, ist mir reich. Ich gehe jetzt in mein Dorf zurück, suche mir eine Frau und mache Kinder. Dann habe ich wenigstens was Anständiges getan am Ende des Lebens. So, er ging zurück und auf dem Wege sah er eine Maus, die mit ihren scharfen Schneidezähnen an einem Felsbrocken nagte. Der Yogi, der also schon ein bisschen mehr Bewusstsein hat als dem normalen Menschen wäre das vielleicht nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr euch auffällt, wenn ihr spazieren geht, was die Mäuse um euch herum tun. Ihm fiel das auf, weil er ein bisschen bewusster war. Und er sah plötzlich, er interessierte sich, was macht denn diese Maus dort? Die braucht ja Jahre, um diesen Stein durchzunagen. Und er schaute und er sah, dass der Stein vor das Loch der Maus gefallen war. Und die Maus jetzt versuchte, den Stein abzunagen. Da dachte sich der Yogi, also wenn die Maus so geduldig ist, ein paar Jahre ein Projekt aufzunehmen, dann sollte ich auch ein bisschen geduldiger sein. Und er ging aufs Neue zurück in seine Höhle im Himalaya und versuchte wieder zu meditieren. Wieder klappte es nicht. Und so sagt er, jetzt nach 7 Jahren, ich schmeiß das Handtuch, ich gehe jetzt ins Dorf und ich hole mir irgendjemanden. Ich bin da auch gar nicht anspruchsvoll. Ich gehe voll rein in ins materielle Leben. Das funktioniert einfach nicht. So, er kam am Abend ins Dorf ein. Und er sah auf der Straße ein Hund. Aber wie sah der Hund aus? Eiter war um seine Augen. Und er versucht, woher kommt die Eiter? Was fehlt ihm? Und er sah, dass die Hinterläufe des Hundes zerbrochen waren und dass eine offene Wunde am, wie sagt man das, Gesäß des Hundes war. Denn da war wahrscheinlich ein Ochsenkarren rübergelaufen und hatte dem das Fell von den Knochen gerissen und er hatte sich entzündet. Das sieht man in Indien öfters, kaputte Hunde. Also sagt man das, ja, kaputt sagt man in Deutsch, oder verwundete Hunde oder so. Ihm fiel das aber auf, denn schließlich war ein Yogi, er war ein bisschen feiner als normale Menschen. Da dachte sich, also dieser Hund ist ein armer Hund, ist ein ganz armer Hund. Ich muss mich um den kümmern, denn keiner kümmert sich hier in diesem Dorf um den Hund. Und so ging, nahm er seine Bettelschale, schöpfte ein bisschen Wasser vom Fluss und gab es dem Hund zu trinken. Trunkte das aus. Der war im Wundfieber, der war so durstig. War die schon mal im Wundfieber? Da trinkt man 10 Liter, ohne mit der Wimper zu zucken. 10 Liter ist vielleicht übertrieben, aber ganz viel Wasser. Und weil man so trocken ist im Mund. Und der Yogi dachte also, eine Schale war anscheinend nicht genug und ging nochmal und holte eine zweite Schale. Der Hund wieder, trank wieder alles aus. Dann dachte er sich, mein Gott, ist der durstig, also eine dritte Schale braucht er. Dann ging er aufs Neue zum Fluss, wollte die dritte Schale vor den verletzten Hund stellen, als er merkte, da war kein Hund mehr. Wer da war, war sein Guru Maharaj. Der Guru Maharaj sagte zu ihm, herzlichen Glückwunsch, jetzt geh zurück in die Höhle, denn jetzt wirst du anfangen können zu meditieren. Du warst bisher nur an dir selber interessiert. An deiner Befreiung, damit du gut drauf bist, damit du frei bist von Lust, Zorn, Neid und all dem. Jetzt kann dein spirituelles Leben anfangen. Du hast für ein Teil von Krishna, der Hund ist auch ein Teil von Krishna, du hast für ein Teil von Krishna gesorgt. Das hat den Herrn zufriedengestellt. Jetzt bist du frei von deinen groben und feinen materiellen Bedingungen. Der Weg ist frei. Jetzt kann's losgehen bei dir. Halle Krishna, ab in die Höhle. Und der Yogi, also Guru Maharaj, und du bist mir erschienen? Wieso bist du mir denn erschienen? Ich habe dich die ganze Zeit beobachtet. Ich wusste genau, wo du dran bist. Und ich habe zu Krishna gebetet, sowas zu inszenieren. Herzlichen Glückwunsch. ich muss jetzt mich um andere kümmern. Auf Wiedersehen. Und er ging dann los in die Höhle und nachdem er nur ein wenig gechantet hatte, merkte er, was der heilige Name ist. Er war nämlich nicht mehr frei von diesen äußeren Bedeckungen und den inneren Bedeckungen. Nicht so? Also, das ist so wichtig, meine lieben Devotees. Das muss uns einfach ins Herz gehen und es muss uns klar sein, dass wir etwas tun, um Krishna zufriedenzustellen. Ich rede hier nicht von Nächstenliebe, von was ein interessanter Wert ist, den der atheistische Buddhismus auch kennt. Im atheistischen Buddhismus soll man Mitgefühl zeigen, um eben frei vom Ego zu werden. Nicht wegen dem anderen. Wegen mir. Denn der andere ist eine Illusion und ich bin eine Illusion. Buddhistische Philosophie, ich will mal nicht darüber sprechen, sonst werdet ihr mich, gebt ihr mir kein Prasadam heute Morgen, weil ihr so verärgert seid. Nicht? Im spirituellen Leben des Krishna-Bewusstseins sorgen wir für andere auch nicht nur wegen dem anderen, sondern, hört genau zu, wir sorgen für andere, weil er ein Teil Krishnas ist und weil wir Krishna so zufriedenstellen. Natürlich ist da auch Anteilnahme an dem Leben des anderen gegeben. Aber auf der spirituellen Ebene, nicht? Der Devotee gibt also dem Zöllner keine Flasche Wein, um ihn zufriedenzustellen. Er weiß, das stellt nicht Krishna zufrieden, wenn der arme Kerl sich besauft oder betrinkt. Oder mit Wein kann man sich, glaube ich, nicht betrinken. Bedudelt, er bedudelt sich ein bisschen. No, er weiß, ich will die Leute so behandeln, dass Krishna, dass sie zu Krishna kommen und dass Krishna zufriedenstellt. Das ist unser Begriff von Nächstenliebe. So, damit habe ich diese Vorlesung ausgefüllt. Ich hoffe, dass ich euch spirituell erreicht habe. Ich hoffe, diejenigen, die ich ermahnt habe, wach zu sein, sind mir nicht aufs Lebensende böse für diese Ermahnung. Es war, ich habe das versucht, um Krishna zufriedenzustellen. Habe ich euch gedient, dass ihr wach seid in der Vorlesung über das Bhagavatam. Da stellt Krishna zufrieden, wenn die Devotees hören über spirituelle Themen. So. Hare Krishna. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Hier spricht Masachinandan Swami. Ich habe in dem Sinne keine Fragen. Was du vorgelesen hast und gesagt hast, ist schon in der Message sehr, sehr klar. Aber, ist das schwierig. Wenn ich immer nur denken soll, was stellt Krishna zufrieden? Schau dir doch die ganze Hare Krishna Bewegung zusammen. Die ist das alles gestrandet. 75% sind weg. Die haben das versucht. Jetzt spricht Satchinanda Swami, der Swami. Ich glaube nicht, dass jemand, der richtig Krishna versucht zufriedenzustellen, der das richtig bemüht, der darum betet, von Krishna allein gelassen wird. Ich glaube eher, dass wir am Anfang unreif gewesen sind und die Philosophie nicht richtig praktiziert und verstanden haben. Ich glaube, jeder Devotee hier weiß, wie glücklich er sich fühlt, wenn er Krishna glücklich macht. Ich merke das zum Beispiel im Kirtan, jeden Kirtan. Am Anfang, muss ich euch sagen, ist es im Kirtan so, ich bin wahnsinnig geräuschempfindlich nach der Operation. Viele Menschen, das geht nur, wenn ich auf der spirituellen Ebene bin. Ich bin ein eher zurückgezogener Mensch geworden und so weiter. Ich will jetzt nicht euch langweilen mit einer Autobiografie, aber man merkt, man kommt so in den Kirtan, kennt ihr das auch, und man ist so ein bisschen sperrig und dann fangen die anderen an zu tanzen und tanzen. Danach habe ich nur einen Wadenmuskelkrater. Ich kenne das schon. Und man denkt, nee, heute nicht. Ich bin einfach ein bisschen am Rande und hoffe, dass es dann zu Ende ist und dass es den Passadam gibt und ich die Leute treffen kann, die ich treffen will und so. Und man ist so ein bisschen sperrig und dann zerrt einer rein und oh ja, okay, links und rechts, ich weiß schon. Und hat nicht so richtig Interesse daran. Und plötzlich denkt man, mein Gott, ich bin jetzt hier in einem Kirtan. Soll ich nicht mal anfangen, Krishna zu lobpreisen? Ist das nicht das Yoga Dharma? Habe ich das nicht irgendwo gehört? Dass man für Krishna da singt. Nicht? Und dann fängt man an und kommt so rein und singt für Krishna und tanzt auch für Krishna. Okay, ich will nicht tanzen, aber ich mache das jetzt mal für Krishna. Also wie war das jetzt? Links, rechts? Okay, links, rechts. Und du, 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 du. Gibt es nicht mal interessantere Tanzschritte hier? Und man ist drin und plötzlich ist man drin und man weiß, oh ja, ich bin sehr glücklich, ich fühle mich hier wahnsinnig wohl, also das ist, ich will jetzt nirgendwo anders hin. Wenn einer mich anruft, ich bin nicht da, ich bin im Kirtan. Und man ist dann einfach frei von dieser mentalen Bedingtheit, die einen sonst so zusagt. Das kann jeder erfahren, das kann jeder experimentieren, das ist einfach so. Oder auf Sankirtan. Sankirtan. Ich weiß nicht, ihr seid alles heilige Seelen, aber ich bin also von der schlimmen Generation und der schlimmen Sorte. Ich weiß noch, man ging da raus, diese Leute, ich kann die Leute nicht sehen, die sind mir alle viel zu normal. Die sind auf einem Level, wo ich niemals in Kami da bin. Ich habe mit solchen Leuten überhaupt nicht gesprochen. Die gab es gar nicht für mich. Es waren keine Künstler und Intellektuellen. Nee, heute nicht. Ihr könnt. Ich gehe in eine Kirche und lese Prabhupads Bücher. Das war meine Lösung. Und dann nehme ich Prasada mit, dann esse ich da und dann raste ich da auf den Bänken. Da kommt so keiner rein. Kali Yoga, das ist, die Kirchen sind für mich. So ein Prasadieren und Rasten. So war ich auf Sankirtan oft eingestellt. Und dann denkt man, oh Mensch, Prabhupada, was soll Prabhupada, du hast so viel Entsagung auf dich genommen. Also, was sollst du nur von deinem Schüler denken? Ich bin ja nicht mal wert, ein Schüler von dir zu sein. Also, und Lord Chaitanya, du bist erschienen vor 500 Jahren, um den gefallensten Seelen zu nützen. Und ich bin hier nicht bereit, mich in deine Mission zu beschäftigen. Oder Krishna, was sollst du nur denken? Hast die ganze Welt geschaffen, damit die Seelen zu dir zurückkommen. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, ich habe die Bücher deines reinen Devotees. Ich kann jetzt einfach nicht auf dieser materiellen Ebene bleiben. Ich will jetzt einfach versuchen, dich zufriedenzustellen. Und dumm, 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 du versucht man, nein, danke, nein, danke, ich weiß schon, du wärst wahrscheinlich auch, nein, nein, danke, nein, danke, nein, danke. Bitte schön, nehmen Sie das mit, nein, danke, nein, danke, nein, danke, nein, danke, nein, danke. Vielen Dank. Was war das? Vielen Dank. Oh ja, vielen Dank. Sie haben mir dieses Buch gegeben. Ich weiß auch, Sie wollen eine Spende haben. Das kennt man schon bei den Hare Krishnas. Aber ich bin total interessiert. Ist das denn der Folgeband von dem? Oh, ja, super, super. Ich suchte das überall. Also haben Sie denn noch mehr da von diesen Bänden? Also ich hörte, es gibt so ein Set, dann kann ich nämlich den einen Band kann ich dann verschenken und dann lese ich den ganzen Set durch. Ja, wirklich sind Sie, ist es Ihr Ernst? Wollen Sie mich nicht foppen? Habe ich oft gefragt, weil ich, nein, 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 ich will das haben. Gut, also einen Augenblick, bleiben Sie hier, ich werde Sie testen, bleiben Sie hier sitzen auf der Bank, ich muss nämlich erst so und so das mit dem Schlüssel finden, denn wir haben da so ein Set drin im Auto, und bleiben Sie hier, also ein Mann, ein Wort, nicht weggehen, ich komme wieder und ich erwarte, dass Sie zu Ihrem Wort stehen. zack, dann ist man losgegangen, hat so und so geholt, dann ist man mit dem entsprechenden, mit dem Menschen zum Auto gegangen und hat ihm das gegeben und hat ihm sogar noch einen Apfel geschenkt. Prasadam. Und man ist im Bliss. Das weiß doch jeder. Man weiß einfach, ach, mein Leben ist was wert. Ich hab's versucht. Danke, Krishna, danke. Einfach diese eine Überlegung. Übt es. Ich sage nicht, ihr müsst es in jeder Sekunde eures Lebens machen, weil das vielleicht zu einer großen Dosis auf einmal ist. Übt es, einfach zu fragen, was stellt Krishna zufrieden? Andere Meditation ist, was würde Prabhupada wohl in dieser Situation machen? Oder eine andere Meditation, was würde mein Guru Maharaj in dieser Situation machen? Ne? Und dann denken, lass mich dem Beispiel folgen. Und ihr kriegt ein total anderes Lebensgefühl, eine andere Lebensqualität. Euer Leben ist nicht mehr das gleiche. Ihr werdet glückselig werden. Ihr werdet tanzen, ihr werdet lachen, ihr werdet weinen vor Freude. Hare Krishna. Und nicht vor Selbstmitleid. Brajananda.
Und es ist ja auch so, dass man weiß, was jetzt richtig wäre, und dann kommt ja dieser Widerstand oder diese Trägheit, bis man wieder damit. Und wir haben ja den Vorteil, dass wir schon wissen, wenn wir es machen, werden wir glücklich. Und dann kann man einfach halt den ersten Schritt machen und lostanzen. Ich frage mich manchmal, wie kann man aber jetzt andere Leute motivieren, auch mal diesen ersten Schritt zu machen, die noch nicht wissen, dass das wirklich total nett ist.
Also meine Antwort ist typisch Sachinana, und zwar, fang du selber an erstmal. Dann werden andere begeistert werden. Du kannst nur Leute von etwas begeistern, von dem du selber begeistert bist. Das geht nicht anders. Prediger müssen zu sich selber predigen. Zuallererst müssen an sich selber arbeiten, müssen selber auf der Ebene sein von dem, was sie sagen, und dann hat's Power. Dann hat es Kraft. Nun, um andere zu überzeugen, trotzdem andere zu überzeugen, das ist nicht einfach. Da musst du erstmal verstehen, was ist denn die Sprache, die er spricht? In welchen Konzepten denkt denn der? Ich habe einmal jemanden gesagt, der völlig an Sexualität angehaftet ist. Da habe ich gesagt, du kennst doch von der Sexualität die Art, wo man selber sich bereichert und wo man den anderen zunächst einmal zufriedenstellen möchte. Und du weißt doch, wie das dann weitergeht, wie dieses eskaliert. Das habe ich zu dem Kami gesagt, und er hat gesagt, danke, jetzt kann ich verstehen, was du meinst. Das kann ich natürlich nicht im Hare Krishna Tempel sagen, dieses Beispiel, weil wir reden darüber nicht so und wir kennen das auch in dem Sinne nicht so. Nicht? Weil wir sind die meisten von uns im Zölibat und die heißt das, die gehen auch nicht so total tief in diese Geheimnisse hinein. Die studieren auch nicht Kama Sutras erstmal und so weiter. Aber das ist eine Tatsache. Also anyways, das Beispiel wollen wir. Es geht mir nicht um das Beispiel. Es geht mir darum, du musst erstmal Kontakt machen zu der Begriffswelt eines Menschen. Und das ist, was das Predigen eben so wahnsinnig schwierig macht. Wenn du richtig predigen willst, dann musst du erstmal den anderen verstehen. Und das ist ja jetzt der Wunsch mit meinem. Ich möchte ja gerne etwas schaffen, wo man eine breite Öffentlichkeit, wo die sofort sagen, ja, natürlich, ich mache mit hier im Krishna-Bewusstsein. Nicht? Das ist, da muss man eine andere Sprache sprechen, in anderen Begriffen. Man muss, ich will mal sagen, Prabhupada hat das gemacht. Prabhupada hat zum Beispiel in seinen Büchern eine Sprache gesprochen, die wir verstehen können. Er hat zum Beispiel gesagt, der Körper ist wie ein Auto und die Seele wie ein Autofahrer. Das gab es nicht in den Schriften. Also da gab es noch keine Autos, keine VWs und Audis und so weiter und so fort. Heute sagen Prediger manchmal, da ist das Hardware und da ist das Software. Wie sagen die irgendwas? Ein Beispiel habe ich schon oft gehört. Sie benutzen dann die Computersprache, um den Leuten das zu zeigen, wie das geht. Aber das Allerwichtigste ist dein eigenes Beispiel. Weißt du, es gab mal ein Sadhu, der konnte alle Probleme lösen. So hieß es. Eine Kleinstadt hatte versucht, für 10 Jahre den Sadhu zu bewegen, in die Kleinstadt zu kommen, aber er hatte zu viel zu tun. Nach 20 Jahren waren sie endlich erfolgreich. Der Sadhu, schon alt geworden, kam gebückt in die Stadt. Sie hatten eine riesen Bühne aufgestellt am Marktplatz. Und der Sadhu setzte sich hin. Jeder hatte lange Listen von Problemen mitgebracht, denn es war bekannt, der Sadhu konnte jedes Problem lösen. Sie waren also bereit, und ihre Fragen zu schieben. Was mache ich? Mein Mangobaum steht auf meinem Grundstück, aber die Äste ragen rüber auf das Grundstück des Nachbarns. Und wenn die Mangos runterfallen, die ja von meinem Mangobaum sind, dann beansprucht der Nachbar die und sagt, das ist mein Eigentum, weil die ja über seinem Land abgefallen sind. Was ist die Wahrheit? Wie soll man damit umgehen? Wie soll das gelöst werden? Sag es, wir akzeptieren es. Solche Fragen, knifflige Fragen, die nicht so auf der materiellen Ebene. Ne? So, der Sadhu war also, guckte sich die Leute an, wie die alle so schauten. Wann ist immer meine Chance? Und ich feuere meine Frage und kriege die Antwort, das Problem ist gelöst. Und der Sadhu sagte, lass uns erstmal Kirtan machen. Und er kramte da aus seiner Tasche, war schon ein bisschen alt, ein paar Kartos raus. Und so wie er den ersten Karteschlag machte, weil er ein reiner Liebender des heiligen Namens war, ein liebender Krishna, und dann sank, wurde jeder in der Zuhörerschaft elektrifiziert. Ist das ein deutsches Wort? Elektrisiert ist das richtige deutsche Wort. Wie elektrisiert, und fing an, Hare Krishna zu chanten für 3 Stunden. Dann setzte sich der Sadhu müde auf seine Bank und sagte, was sind eure Fragen? Und auf seinen Sitz. Er war eben schon sehr alt. Was sind eure Fragen? Die Leute schauten auf ihre Liste und schauten dann zurück auf ihre Chant-Erfahrung. Quatschfragen, sagten sie. Das ist doch ganz einfach zu lösen. Hare Krishna, Hare Krishna, das kriegen wir schon hin. Wie die Hauptsache, wir müssen chanten und in Liebe zu Gott sein. Das ist das Thema. Warum hatte der solche Wirkung? Und warum haben wir nicht solche Wirkung? Weil der chantete. Der wusste, wovon er redete. Der war ein liebender Gottes. He was a lover of God. Er war ein liebender. Das war nicht theoretisch. Das war keine Fragen, sagte der Sadhu. Kann ich ein Glas Milch haben? Ich bin schon ein bisschen alt. Und dann lege ich mich ein bisschen zum Ausruhen hin. Morgen reise ich weiter. Haribol, es war so schön in eurem Dorf, chantet weiter. Und das war der Abend. So miteinander. Selber das Beispiel. Dann werden Leute, die mit dir in Kontakt kommen, sagen, ich sehe, du bist so anders. Was ist denn an dir so? Ich bin schon recht interessiert. Also, und dann hören die das und deine Worte lösen das aus. Und dann sagst du, nimm doch noch um. Und weißt du, was sagst du denn? Das Besondere ist, ich habe das alles gelernt von diesen Büchern. Ich weiß ja auch nichts. Ich bin ja auch doof. Und ich weiß das von den Büchern. Also die mal mitnehmen, würde ich vorschlagen. Ne? Krishna. Das ist das Besondere, wenn du in das Land des Krishna-Bewusstseins trittst. Da gelten nicht mentale Konzepte. In diesem Land gilt, was hast du verwirklicht? Was ist in deinem Herzen? Was ist echt? Was lebt da? Nicht? Und Krishna bringt uns dazu, dass viele Dinge nach und nach ins Leben erweckt werden. Wir sind ja nicht allein auf dem Pfad, zum Glück nicht. In den Schriften heißt es so nice im ersten Kanto, wenn Krishna sieht, dass man über ihn hört und chantet, dann wird er als die Überseele plötzlich aktiv. Das heißt, er stoppt diese materiellen Wünsche und er führt dich auf den Weg zu ihm zurück. Wir müssen Krishna im Herzen überzeugen, dass er uns ernst meint. Dann ist Krishna auf unserer Seite und hilft uns voranzukommen. Sandro.
Wie kann man feststellen, was Krishna möchte, was Krishna so zufriedenstellt, gerade wenn man unzufrieden ist? Weil oft denkt man, man muss große Sachen machen, aber die vielleicht gar nicht für einen vorgesehen sind.
Ja. Wie können wir uns vorstellen, was Krishna zufriedenstellt in einer Situation. Manchmal denkt man, das sind große Dinge, die wir tun müssen, aber das macht nicht für ein Vorgesehen sein. Also dieses Feingefühl, welches du brauchst, um zu verstehen, was Krishna zufriedenzustellen, das kommt nach meinem Verständnis, wenn du liest ein bisschen und dich befasst mit Krishnas Welt und seinen Gedanken und die Krishna-Welt einfach in dich aufnimmst und so ein bisschen verstehst, was Krishna zufriedenstellt. Ich zum Beispiel muss dir ganz ehrlich sagen, das Bhagavatam fordert mich immer total heraus. Zum Beispiel diesen Text, anderen mit Gleichmut, wie war es nochmal, dieser andere mit Duldsamkeit zu begegnen, mit Barmherzigkeit, Freundschaft und Gleichmut, dass man so Krishna zufriedenstellt. Ich wusste das nicht. Ich dachte, es ist ja Nächstenliebe wie bei den Christen. Nicht? Also, wir haben so ein Konzept in dem Sinne nicht, habe ich gedacht. Und ich merkte dann, dass wir dieses Konzept schon haben, aber in erweiterter Form. Nicht? Dann noch ein bisschen tiefer. Und so geht es mit vielen, vielen Dingen. Deswegen gibt es diese offenbarten Schriften, wo du the mind of God kennenlernen kannst, den Geist Gottes. Ich denke, wir müssen Krishna ein bisschen mehr kennenlernen. Wie gestern, das fand ich sehr, sehr nice, wie wir uns trafen. Es war zwar schon spät, aber du hast mir ein paar von deinen Gedanken und deinen über Indien erzählt. Und ich wusste das nicht, dass du so bist. Das war für mich neu und wichtig, sehr wichtig. Nicht? Und so ist es mit allen. Es dauert ein bisschen Zeit, jemanden kennenzulernen. So, Krishna kennenzulernen, am besten ist, da sprichst du über diese Dinge, die Krishna selber sagt in den offenbarten Schriften. Also die lernst du kennen und so weiter. Und dann gehört natürlich ein bisschen Sensibilität auch dazu. Du darfst nicht so ein grober Klotz sein. Also, du bist kein grober Klotz. Ich meine, man muss ein bisschen geläutert sein, um das zu verstehen. Es gibt manchmal, also ich kenne Menschen in meinem Umkreis, die lange Jahre versucht haben, weil die irgendwie sich verbunden fühlen mit mir und ich ihnen sehr dankbar bin. Und die wissen genau, was man in einer Sekunde, die tun immer Sachen, die man eigentlich selber machen wollte. Und man fragt, woher wusstest du denn, dass das gerade angehen wollte? Und die sagen, ich kenne dich inzwischen ein bisschen. Da ist ein bisschen Feinfühligkeit, sich auf jemanden einzustellen. Das kennt man im Umgang. Viele Menschen wünschen sich eine Partnerschaft, wo sie sich wünschen und erwarten, dass der Partner sie kennenlernt, sie verstehen lernt und sie unterstützt in ihrem Weg und in ihrem Leben. Ja, das ist sehr oft, also das ist manchmal ein Problem in Partnerschaften, weil der andere Partner genau das andere von dem anderen erwartet, von dir erwartet. Und so. Aber wenn das da ist in der Partnerschaft, wo sich oder in der Freundschaft, dann funktioniert das, ist es sehr unterstützend, so eine Sache. So, im Krishna-Bewusstsein musst du dich ein bisschen einstellen auf Krishna. Und das lernen wir, indem wir einem spirituellen Meister dienen. Zum Beispiel, ich kenne das von Srila Prabhupada. Da muss man die Bücher lesen und dann muss man sehen, wie würde Prabhupada jetzt wo handeln. Man muss sich einstellen. Und ich kenne das beim Predigen sehr oft. Da kommen so Fragen und du weißt echt nicht, was du jetzt sagen sollst bei dieser Frage. Also es gibt diese Situation. Und dann denkst du, okay, dieser Mensch will ja Krishna bewusst und er will eine Krishna bewusste Antwort. Ich weiß jetzt keine Antwort von mir aus. Ich muss jetzt mal denken, hat Prabhupada denn dazu mal was gesagt? Und dann, manchmal erinnerst du etwas, was Prabhupada gesagt hat und du sagst ihm dann das und er schaut dich an, weil er plötzlich merkt, das ist nicht mehr aus deinem Mist gewachsen. Das ist von da. Ein Prediger sollte nur so reden. Der sollte nur seinen spirituellen Meister repräsentieren. Was okay ist für einen Prediger, ist, dass du das Thema entsprechend deiner Verwirklichung präsentierst. Denn dann kannst du einen anderen verstehen, der von dir hört. Du kannst deine Verwirklichung dazu bringen zu dem Punkt. Aber du musst den Punkt nehmen wie einen wahren Punkt von der Parampara. So ein bisschen Einfühlsamkeit in Krishnas Geist ist wichtig für seine Devotees und da reicht es nicht aus, das nur zu lesen, da muss man das auch verstehen. Krishna hat das oft, hat das einmal mit seinem Devotee Arjuna gemacht. Aber das ist ein großes Thema, wo Krishna ihm eine Sache gesagt hat, die Krishna eigentlich nicht glaubte, die er nicht für richtig hielt. Aber er sagte das und Arjunas Aufgabe war es jetzt, es hatte Krishna auch Arjuna gar nicht angekündigt, das war richtig so ein Test. Arjuna ist da reingegangen und hat dann gedacht, Krishna sagt mir zwar, ich soll so und so handeln, aber ich weiß, weil ich schon lange mit Krishna bin, Krishnas Freund bin, dass Krishna diese Handlung von mir erwartet. Und Arjuna tat dann das, was Krishna erwartete und Krishna war beglückt. Er sagte, du bist der beste Pater. Er sagte das nicht so sagen wir es in Deutsch, aber Krishna war unglaublich zufriedengestellt. Aber das braucht ein bisschen, aber lies richtig. Deswegen, liebe Devotees, lest. Manche von euch lesen nicht genug. Weil sie vielleicht nicht manchmal den roten Faden so aus eigener Kraft sehen können in der Literatur. Ich möchte für Devotees, deutsche Sprache, wenn man müde ist, kann man die überhaupt nicht sprechen, dann kann man nur Englisch sprechen. Also, wie sagt man das? Devotees, die sagen wir mal, den Geschmack an Prabhupads Büchern nicht so haben, weil sie vielleicht denken, weil sie vielleicht sehen, wie hängen die Punkte zusammen oder so, sie können das nicht so sehen, dem möchte ich unbedingt dieses Buch empfehlen. Das ist so nektarhaft. Unveiling His Lotus Feet. Das ist, fast jeder Satz ein Satz von Prabhupada. Das ist eine Zusammenfassung oder ein Overview über das Bhagavatam. Und wenn du das liest, macht es dich total neugierig, ins Bhagavatam zu gehen. Also ich kann dafür Werbung machen, weil ich es nicht selber geschrieben habe. Ich kann sowas auch gar nicht schreiben. Ich bin viel zu Viel zu dumm für sowas. Aber das ist wirklich gut. Prabhus Dottmadatis, das ist wirklich gut. Und das ist atemberauschend. Man kann es nicht mehr aus der Hand legen. Man muss jeden Tag ein bisschen lesen. Sonst denkt man, mein Tag ist unerfüllt. Und es ist wirklich Prabhupada, das sind die Texte des Bhagavatams und die Erläuterung des Bhagavatams, eben so zusammengefasst, dass es eine Summarization ist, wie sagt man das, eine Zusammenfassung ist. Ihr seht ja, das sind die ersten vier Kantos und im Original ist das wesentlich mehr als so ein Buch. Nicht? Also sind so viele. Also ich finde das sehr gut. Ich finde es so gut. Ich habe in Vrindavan, stellt euch das mal vor, ich habe nur das Buch gelesen beim Retreat. Ich hatte andere Bücher mitgenommen, die ich auch studieren wollte, aber ich konnte nicht. Ich bin so süchtig ist nicht das Wort, so begeistert für dieses Buch gewesen. Ich habe nur dieses Buch gelesen. Ein Buch habe ich noch gelesen, Krishna Kanamrita von Bilva Mangala Thakur mit den Erläuterungen Krishna Das Kaviraj Goswami. Aber sonst nur das. Gut, wir sind schon wieder so skandalös spät dran. Ich wünsche euch alles Gute. Bitte, bitte, bitte nehmt diesen einen Satz aus der Vorlesung mit. Was würde Krishna zufriedenstellen jetzt? Und experimentiert mit dem. Versucht ihn dann natürlich auch zufriedenzustellen, wenn ihr nicht nur den Satz, sondern auch dann aktiv werden. Ich kann euch garantieren, euer Leben wird ein anderes. Macht doch nur mal ein Experiment. Ihr seid doch jung. Ihr seid doch nicht so spießig und solche Bünzlis. Ne? Sag mal in Schweizerdeutsch. Sagt man Bünzli? Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Sina Singha Deva ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.